Staatslexikon Online, der Podcast.
Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner, ein Wirtschaftswachstum, das 2021 bei über 8% gegenüber dem Vorjahr lag und 2022, einem global ja sehr schwierigen Jahr, auch immerhin noch bei 3% gegenüber dem Vorjahr. China ist schon für sich genommen und in sich ein großer Akteur der Weltwirtschaft, mit dem man rechnen muss. Aber auch politisch wird es immer wichtiger. Ein Stichwort ist hier die Belt and Road Initiative oder auch die neue Seidenstraßeninitiative, eine globale Infrastrukturstrategie, bei der Investitionen in 150 Ländern und internationalen Organisationen geplant sind. Diese Strategie ist aber auch international teilweise sehr umstritten und wird von vielen anderen Ländern sehr kritisch gesehen. China ist aber zugleich auch Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2022 gewesen und hat damit den Ort für ein sehr positiv besetztes Ereignis dargestellt. Aber auch da gab es Kritik an dem Land, an der vor allem Menschenrechtspolitik in dem Land, und auch internationale Konflikte und Spannungen machen das Land immer wieder präsent, auch in den westlichen Medien. Zum Beispiel der Konflikt um Taiwan und dessen Status. Wir beschäftigen uns unter anderem aus diesem Grund mit China als politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Akteur und haben das Glück, dass wir heute mit Frau Anja Lechner darüber sprechen können, was sie in ihrer Studie zu Chinas Selbstdarstellung in den Medien herausgefunden hat. Anja Lechner ist Studentin, die gerade ihren Master abgeschlossen hat, der Medien und Kommunikation an der Universität Passau und war im vergangenen Jahr bei uns Mitarbeiterin im Projekt Staatslexikon Online. Frau Lechner, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo Frau Haring, es ist schön, hier zu sein.
Was genau haben Sie in Ihrer Studie, die ja die Abschlussarbeit Ihres Masterstudiums darstellt, eigentlich untersucht?
Ich habe eine Framing-Analyse gemacht zu Chinas Selbstdarstellung in den Staatsmedien, also in Tageszeitungen, die online abrufbar sind.
Welche Tageszeitungen genau haben Sie sich denn dabei angeschaut?
Es war einmal die People's Daily, die sehr auflagenstark ist, sowie die Global Times und zusätzlich auch die Internetagentur Xinhua, die eben die beiden besagten Zeitungen auch bespielt.
Gehe ich denn recht in der Annahme, dass das jetzt ganz spezifisch ans Ausland gerichtete Medien sind, die dann auch auf Englisch und eben nicht nur in der Landessprache oder den Landessprachen veröffentlichen?
Ja, genau. Also das ist ganz interessant. Natürlich sind die meisten Tageszeitungen chinesischsprachig. Da ich jetzt nicht Chinesisch spreche, habe ich mich dann für englischsprachige Zeitungen entschieden, die eben hier auch in Deutschland abrufbar sind. Und tatsächlich ist es bei denen, zumindest bei der People's Daily und der Global Times so, dass es verschiedene Sprachversionen gibt und dass sich je nach Sprachversion oder beziehungsweise Sprache des Landes sich auch der Inhalt ändert. Und deswegen habe ich auch englischsprachig untersucht, weil natürlich allgemein die englische Sprache in der internationalen Berichterstattung am ehesten rezipiert wird.
Wie ist es denn jetzt eigentlich China als politisches System beziehungsweise der chinesischen politischen Führung überhaupt möglich, die eigene Vision des Landes in den internationalen Medien durchzusetzen oder zu präsentieren?
Ja, also das ist ganz spannend. Also natürlich kann man sagen, das Mediensystem baut natürlich auch auf dem politischen System auf. Also es bedeutet, es ist autoritär und totalitär in China. Also das ist ein autokratisches Regime und es ist im Gegensatz zu einem demokratischen System, das liberal ist, so dass es eben in ein Parteiensystem ist. Also es ist eine Partei, die Kommunistische Partei Chinas, die regiert. Die Propagandaabteilungen sind der Kommunistischen Partei Chinas zugehörig Und es werden tatsächlich dort auch direkt Journalistinnen kontrolliert, geschult und eben auf Parteilinie gebracht. Und dadurch, dass praktisch die von ganz oben kommt, werden auch natürlich die Nachrichten kontrolliert und zensiert. Und die Agenda ist natürlich parteifreundlich.
Und diese Medien, die Sie jetzt spezifisch untersucht haben, können die davon unabhängig berichten oder hängen die direkt mit diesen Propaganda-Einheiten, die Sie jetzt gerade genannt haben, zusammen?
Die hängen direkt mit den Propaganda-Einheiten zusammen. Also vor allem seit 2004, als Hu Jintao an die Macht kam in China, also als Präsident, wurde das noch stärker kontrolliert. Und seit Xi Jinping 2013 an der Macht ist, ist die Kontrolle nochmal stärker geworden und die Zensur. Und es ist eigentlich keine, also was heißt eigentlich, es ist überhaupt keine freie, unabhängige Berichterstattung mehr möglich.
Wenn ich es richtig verstehe, um das kurz zusammenzufassen, handelt es sich also hierbei um Staatsmedien, also zwei Zeitungen, die direkt der politischen Kontrolle unterstellt sind und eben eine Nachrichtenagentur.
Genau, so ist es.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie eine Framing-Analyse vorgenommen haben. Was genau ist denn ein Frame?
Also für Frame kursieren verschiedene Definitionen. Zum Beispiel von da hinten, der den Frame als Deutungsmuster definiert. Oder von Entman ist wahrscheinlich die bekannteste Definition, dass es sich um Rahmen handelt, die in einem Text hervorgehoben werden.
Aus diesen drei Quellen, die ja wahrscheinlich tagtäglich sehr viel Material produzieren. Wie sind Sie da vorgegangen, um spezifische Texte auszuwählen, mit denen Sie dann gearbeitet haben?
Ja, also ich habe ja die internationale Berichterstattung untersucht und habe da vor allem das Ereignis der Olympischen Spiele, weil es ja eben um die positive Selbstdarstellung Chinas geht, untersucht, das im zeitlichen Raum im Februar stattgefunden hat. Und da das Ereignis chinesisches Frühlingsfest am 2. Februar stattgefunden hat und die Invasion bzw. der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch direkt nach den Olympischen Spielen war, habe ich diese drei Ereignisse untersucht.
Und wie genau sind Sie dann bei der Untersuchung vorgegangen?
Es war ein hybrides Vorgehen. Das bedeutet, es ist einerseits induktiv und andererseits deduktiv. Induktiv bedeutet, dass Inhalte aus dem Material, also Frames aus dem Material, direkt entnommen worden sind. Und zwar habe ich da die Kernaussagen praktisch von dem Text herausgesucht, eine Problemdefinition, eine kausale Interpretation, eine moralische Bewertung und eine Handlungsempfehlung. Und daraus dann entweder neue Frames generiert, also spezifische Frames, oder auch neue generelle Frames. Oder die deduktive Vorgehensweise war dann, dass eben dieser spezifische Frame dem Basisframe aus bereits einer vorhandenen Studie zugeordnet wurde.
Was genau sind jetzt Ihre zentralen Ergebnisse?
Also hier sind die zentralen Ergebnisse der positiven Selbstdarstellung, insbesondere dem Ereignis der Olympischen Spiele, geschuldet. Also das bedeutet, dass dieses Ereignis am häufigsten vorgekommen ist in allen drei Zeitungen. Und um jetzt auf die Frames einzugehen der positiven Selbstdarstellung, da war das menschliche Interesse sowie der Basisframe der Moral sehr prägnant. Das menschliche Interesse wurde eingesetzt, um Gefühle zu wecken und den Fortschritt Chinas, zum Beispiel was die Armutsbekämpfung angeht und in den ländlichen Gegenden hervorzuheben, aber auch um die Rettung von sozialen Randgruppen zu betonen. Der Frame Moral kam vor allem vor, um kulturelle Werte nach außen zu präsentieren, also Tradition Chinas. und China als freundliches Land darzustellen, das menschenfreundlich ist. Sehr häufig kommen auch politische und kulturelle Frames kombiniert vor. Und den Konfliktframe habe ich den politischen Frames zugeordnet.
Hätten Sie für so ein menschliches Interesse vielleicht ein kleines Beispiel für uns?
Also hier wurden vor allem prominente Personen erwähnt, um eben menschliches Interesse zu erhalten. Wie zum Beispiel wurde Xi Jinping dargestellt, dass er gerne Schneesport betreibt und um dann Emotionen zu wecken, ja, um die Olympischen Winterspiele zu promoten sozusagen. Oder es wurden verschiedene Athletinnen erwähnt, deren Aussagen dann angeblichen Aussagen zitiert wurden und dann nochmal bestätigt worden sind in dem Text. Oder es wurden auch internationale Politikerinnen hervorgehoben, die Olympischen Spiele besucht haben.
Also das heißt hier erstmal eine sehr stark positive Darstellung Chinas für das internationale Publikum. Welche weiteren Ergebnisse wären Ihnen noch wichtig?
Hier ist zum Beispiel vor allem interessant, dass der Moral-Frame sehr häufig kombiniert mit dem Konflikt-Frame aufgetreten ist. Und das vor allem in Bezug auf den Westen und in Bezug auf die USA. Und zwar der Moral-Frame hebt positiv China hervor, dass China sehr menschenfreundlich ist und als kulturelles, traditionelles Land besteht. Und dann in Bezug auf die Olympischen Spiele zum Beispiel die USA den Fall der ethnischen Minderheiten dramatisieren. Auch interessant ist hier, dass China nie das Wort der Minderheiten verwendet, sondern immer von ethnischen Gruppen spricht. Und im Großen und Ganzen ist aber immer der Westen das Feindbild. Vor allem sind aber auch trotzdem kulturelle Frames sehr häufig vorgekommen in der Studie.
Was wären solche kulturellen Frames? Hätten Sie da ein Beispiel?
Weitere kulturelle Frames, die ich jetzt neu generiert habe, waren zum einen die kulturelle Stärke. Damit präsentiert sich China als kulturell, traditionell einzigartiges Land, das eine tolle Kultur und tolle Geschichte hat und eben auch eine bessere Kultur oder eine schönere Kultur hat als andere Länder. Ein weiterer Frame, den ich neu generiert habe, ist der der Einheit und der stellt eben China als Einheit dar und zwar sind da auch die ethnischen Minderheiten mit gemeint, aber auch eben, dass China sich als eine Familie darstellt und dies impliziert eben auch die Kommunistische Partei Chinas und die Bevölkerung.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist es wirklich im Grunde eine große Werbekampagne für China, was Sie gefunden haben? Es wird vor allem sehr positiv über das eigene Land gesprochen. Aber gibt es auch Aussagen über andere Länder oder über den Westen als allgemeine Region?
Ja, also wie ich schon vorhin gesagt habe, handelt es sich bei dem Westen um das Feindbild, der zum Beispiel anhand der westlichen Medien beschrieben wird, die als Lügner dargestellt werden und die Fälle mit den ethnischen Minderheiten dramatisieren und instrumentalisieren würden. Und ja, es gab auch einen Artikel, der extrem den Westen diffamiert hat. Das war aber ein Kommentar und der war Propaganda im Sinne der Negativität gegen den Westen und insbesondere auch natürlich gegen die USA, die eben das perfekte Feindbild und Gegenstück zu China darstellt, weil es sich natürlich um eine Supermacht handelt. Und hier ist übrigens auch der David-Goliath-Frame angewendet worden, um China als David darzustellen, der im eigentlichen Sinne die Supermacht ist und die USA als Goliath, die nach außen so tut, als sei sie stark und die sozusagen jetzt China bezwingt in den nächsten Jahren oder bezwingen will.
Sie hatten ja jetzt gerade schon angesprochen, dass auch das Thema der ethnischen Minderheiten eines ist, das sehr zentral behandelt wird, auch in diesen Medien, die Sie untersucht haben. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, denn das ist ja auch einer der großen Konfliktfälle zwischen dem Westen, in Anführungsstrichen, und der chinesischen politischen Führung. Vor allem in Bezug auf die Uiguren. Die Uiguren sind ja ein Turkvolk, das in China lebt. Und seit 2019 wissen wir über Dokumente, die da bekannt geworden sind, dass diese sehr starken Repressalien ausgesetzt sind, dass sie stark überwacht und kontrolliert werden, dass es aber auch Umerziehungslager gibt. Die werden dann als Berufsbildungsinstitutionen ausgegeben. Man geht aber davon aus, dass hier schwere Menschenrechtsverletzungen auch begangen werden. Die Uiguren sind nur eine Gruppe. Dazu gehören auch noch andere, die Ähnliches erfahren müssen. Aber sie sind die in Deutschland, im deutschen Diskurs auf jeden Fall wohl bekannteste dieser Gruppen. 2022 sind noch weitere Dokumente dazu bekannt geworden. Wie genau gehen jetzt die Medien, die Sie untersucht haben, mit diesem Konfliktpunkt in der chinesischen Gesellschaft um?
Ja, also das hat mich tatsächlich selbst überrascht, weil ich dachte, dass in der westlichen Berichterstattung klar, dass die Menschenrechte natürlich sehr stark fokussiert werden. Tatsächlich taucht das aber auch auf in der chinesischen Berichterstattung. Und zwar habe ich hier den Moral- und menschliches Interesse-Frame identifiziert. Und da kann ich jetzt auch mal einen spezifischen Frame vorstellen. Und zwar ist das der, die Uiguren sind der Partei und Xi Jinping für ihr erfülltes Leben in China dankbar. Und das fand ich ganz interessant, weil praktisch China sich selbst so darstellt, als ob die ethnischen Minderheiten dankbar sind dafür, dass die Partei sie unterstützt. Und das ist auch Teil des Narrativs der Partei, eben diese ethnischen Gruppen zu unterstützen und es eben dann auch nach außen so darzustellen, als ob es den Menschen gut geht und als ob China eben ein menschenfreundliches Land ist, was eben, wie Sie jetzt ja auch ganz schön formuliert haben, definitiv nicht der Fall ist, weil Uiguren und auch andere ethnische Minderheiten oder überhaupt Regimekritikerinnen in Umerziehungslager gesteckt werden und dort sehr schlecht behandelt werden.
Also China sagt hier ganz bewusst, sie will die Überhand gewinnen gegenüber dem Westen, gegenüber den USA. Vor diesem Hintergrund frage ich mich, ob Sie Ihre Ergebnisse als eine potenzielle Herausforderung für westliche Demokratien sehen würden.
Da muss ich sagen, definitiv, weil China den Einfluss medial enorm ausweitet. International. Und darauf bin ich in der Arbeit gestoßen und habe mich selbst erschrocken, wie weit China da eigentlich schon ist. Also da gibt's auch eine Studie von Freedom House von 2022, die das sehr gut darstellt. Und man sieht es auch in Afrika, dass China hier Staatsmedien etabliert und versucht, seine medialen Inhalte zu verbreiten. Und eben auch die digitale Infrastruktur zu beeinflussen und hat da auch tatsächlich schon seinen Arm Richtung Europa ausgestreckt. Und man sieht es ja jetzt auch anhand der Desinformationen, die in den letzten Jahren zugenommen haben, dass sich da China immer weiter ausbreitet im Internet und eben das auch hier in den demokratischen Ländern.
Wie sollten unsere demokratischen Länder und Gesellschaften damit umgehen?
Ja, also es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man Staatsmedien, wie man es jetzt eben auch bei Russland gemacht hat mit RT Deutsch, dass man die Staatsmedien abschaltet, also dass sie hier in Deutschland und in Europa nicht mehr abrufbar sind, dass sie halt gerade die Menschen nicht mehr erreichen, die eben da irgendwie in Bezug haben und gerade der aktuellen Regierung vielleicht oder der Politik nicht zugewandt sind. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Faktencheck-Websites zu erweitern, also dass man eben die Medienkompetenz der Bürgerinnen erweitert, die dann wissen, was Fake News sind, die Desinformation besser einschätzen können. Und was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, ist, dass einfach in den Demokratien es wichtig ist, dass gerade die Qualität im Journalismus erhalten bleibt. Und das sind gerade zum Beispiel Zeitungen wie die Süddeutsche, die Zeit, aber auch natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und ja, die sind einfach in der Demokratie wichtig, um die Menschen politisch zu bilden und ja, die erhalten bleiben müssen auf jeden Fall, um sozusagen eine Anti-Desinformationskampagne zu starten. Das wäre sehr sinnvoll.
Also eine Lösung, die auf allen Ebenen ansetzt, sowohl politisch-rechtlich als auch bei den Intermediären, also den Medien selbst und aber auch bei uns, den Empfängerinnen und Empfängern, dass wir eben kritischer mit den verschiedenen Nachrichten umgehen können, die wir jetzt auf so vielen Kanälen erhalten.
Genau, ja. Das haben Sie sehr gut zusammengefasst.
Frau Lechner, ich finde, wir haben da einen sehr spannenden Einblick in Ihre Forschung erhalten und danke Ihnen ganz herzlich dafür.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Weiterhin alles Gute auf diesem Weg.
Dankeschön, Frau Haring.
Wiederschauen.
Wiederschauen.
Hinweise zu von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.